Auf der einen Seite Angst, Mutlosigkeit, Kaiserverehrung, Verfolgung, Folter und Verbannung. Auf der anderen Seite das Wunder, dass Jesus, der Sohn Gottes, gestorben und wieder auferstanden ist und die Hoffnung, dass er bald wieder kommen wird. Wir befinden uns im Jahr 95 nach Christus. Kaiser Domitian regiert skrupellos. Er fordert seine Untergebenen zu der Proklamation auf: Der Kaiser ist Gott. Damals sorgte das für Angst, Wut, Verwirrung und Unsicherheit. So ein bisschen ähnlich wie heute in unserer weltpolitischen Lage. Kaiser Domitian hasst diese Christen, weil sie nicht ihn, den gottgleichen Superman, verehren, sondern irgend so einen unsichtbaren Gott mit seinem Sohn. Wer in den Widerstand geht, wird jedoch verfolgt, gefoltert, umgebracht und im Fall von Johannes auf eine einsame Insel verbannt, damit er endlich den Mund hält und nicht mehr weiter von seinem Gott erzählt. Dieses Ziel wird jedoch verfehlt. Das Gegenteil tritt ein. Johannes empfängt und verschriftlicht eine Vision, die Offenbarung, die bis heute, über 2000 Jahre später, für Hoffnung sorgt. Johannes dient als Sprachrohr von dem, der über allen Kaisern und Königen und anderen Machtbesessenen steht. Und dieser Er stellt sich am Anfang der Offenbarung mit folgenden Worten vor: Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war, der kommt, der allmächtige Herrscher. Ich weiß, klingt in unseren Ohren jetzt so ein bisschen mystisch, kryptisch. Aber was damit gesagt werden möchte: Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Schöpfer des ganzen Universums, klärt erstmal die Machtverhältnisse. Die Sprachen der Offenbarung ist teilweise sehr bildgewaltig. Die Film- und Musikindustrie nutzt diese Bilder seit jeher. Es geht um Monster, Drachen, Plagen wie beim Auszug aus Ägypten, so allesfressende Heuschrecken, Blutregen, Leviathan, teilweise Science-Fiction, Fantasy und Horror in Perfektion. Das ist nicht so ganz mein Genre. Für mich als rationale und realistische Person ist das zu viel, zu fantastisch und ich kann es nicht so klar einordnen. Daher war mein erster Gedanke beim Ausarbeiten dieser Jahreslosung, diesen Vers einfach aus dem Kontext herauszupicken, herauszureißen und nur oberflächlich und nett zu betrachten. Das kann ich aber nicht, schaffe ich einfach nicht. Dadurch würden Wahrheit, Tiefgang und Fundament verloren gehen. Und es wäre nicht mehr als ein netter Kalenderspruch. Also lasse ich die Offenbarung von Fred Ritzhaupt, Willkommen daheim, in der Kombination von N.T. Wright, Offenbarung für heute. Beide bleiben sehr eng am griechischen Urtext, übersetzen aber in sehr lebhafter Sprache. Das ist eine absolute Empfehlung, wer die zwei Herren noch nicht kennt und die Übersetzungen. Und mit dieser Mischung konnte ich deutlich mehr anfangen. Es hat so ein bisschen diesen Gruseleffekt abgeschwächt. Trotzdem bleibt für mich die Frage, wie die ganzen Teile nüchtern betrachtet einzuordnen sind. Darum zwei Fragen an dich, Dan. Pastor von dieser Gemeinde und langjähriger Theologe. Wie können wir gut mit dieser Bildgewalt, dieser Vision umgehen, ohne in Angst und Panik zu geraten und ohne irgendeine Abneigung zu entwickeln? Und zweitens, wie bilden aus deiner Sicht die ersten 20 Kapitel das Fundament für die Jahreslosung, die dann in Kapitel 21 kommt?
Vielen Dank, Anna, für deine Fragen. Und ich beantworte sie jetzt nicht nur für die Anna, sondern für uns alle, weil wir den Eindruck hatten, diese Fragen, die gehen uns alle an. Und wenn die Jahreslosung in so einem heiklen biblischen Buch wie der Offenbarung steht und die Anna den Mut hat, sich dem zu stellen, dann ist wichtig, noch ein paar übergeordnete Dinge zu sagen. Die Offenbarung, das Buch der Offenbarung, ist das letzte der biblischen Bücher, die Eingang gefunden haben in den, wir nennen das biblischen Kanon, also die Zusammenstellung von verschiedenen Schriften, wo man irgendwann im 4. Jahrhundert gesagt hat, das ist die wahre Offenbarung von Gott oder das hat Gott uns geschenkt und da ist die Offenbarung oder Apokalypse das letzte Buch drin. Apokalypse ist griechisch, das heißt so viel wie Enthüllung. Oder eben Offenbarung. Das heißt, wer schon mal ein Auto gekauft hat, wenn man dann ins Autohaus geht, ein neues Auto kauft, da ist so ein Tuch drüber, man sieht nur die Kontur und dann kommt der Autohändler und zieht das Tuch weg. Und wow, dann steht da ein Opel Corsa. So war es bei mir. Gell? Dann war das große Geheimnis enthüllt. Und die Offenbarung ist nichts anderes als eine Enthüllung. Da wird was gezeigt. Jetzt ist diese Enthüllung auf den ersten Blick gar nicht so klar. Der Opel Corsa war sehr klar, da wusste ich sehr klar, was ich mit dem tun kann und was eben auch nicht. Aber wenn ich jetzt dieses Buch lese, dieses biblische Buch von der Enthüllung, von der Offenbarung, dann wirkt es auf den ersten Blick überhaupt nicht klärend, sondern eher verwirrend. Weil es eben voller Bilder ist, voller Symbole. Anna hat ja schon einige genannt. Die Rede ist vom Antichrist zum Beispiel. Es gibt die Schlacht von Harmagedon. Es gibt die Zahlen des Zorns. Es hat Tiere, denen wachsen mächtige Hörner da aus dem Kopf raus. Und Babylon und was. Also komplett wild. Was auffällt ist, wenn man das Buch der Offenbarung liest, dass es im Neuen Testament komplett einmalig ist. Da gibt es also praktisch keine Bezüge dazu. Aber im Alten Testament gibt es nochmal so ein apokalyptisches Buch, nämlich das Buch Daniel. Und das Buch Daniel hilft, das Buch der Offenbarung im Neuen Testament zu verstehen. Also das sind beide, gehören zu den Apokalyptikern oder zur apokalyptischen Literatur. Also was genau ist der Punkt? Was wird da enthüllt? Enthüllt werden im Buch der Offenbarung Ereignisse und es wird vor allem aber auch Macht- und Herrschaftssysteme enthüllt und wie die funktionieren. Und man kann sich das ja vorstellen, zum Beispiel das Symbol des Horns, das kommt relativ häufig in der Offenbarung vor, das ist ein Symbol für Stärke und für Macht und für Herrschaft. Und das ist das, was wir erleben, das ist das, was Johannes erlebt hat. Er hat erlebt, dass die Staatsgewalt, die römische Macht, das römische Horn ihn eingesperrt hat, auf die Insel Patmos in die Verbannung geschickt hat. Und wir erleben auch gerade Macht, wie Macht ausgelebt wird, global in der ganzen Welt. Jeder, der Macht hat, nimmt sich, was er meint oder was er meint zu brauchen. Das Buch der Offenbarung hat eine enorme Wirkung entfaltet, eigentlich durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Es ist wirklich enorm. Im Guten wie auch im Schlechten. Ich glaube, man kann beides sagen. Im Guten, es hat über alle Jahrhunderte den verfolgten Christen sehr viel Trost geschenkt. Da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Und so eigentlich auch die gewünschte Wirkung entfaltet. Aber es hat eben auch skurrilere Wirkungen gehabt. Der letzte Termin, wo jemand gemeint hat, er kann mit dem Buch der Offenbarung ausrechnen, wann Jesus wiederkommt. Und die Offenbarung ist eigentlich nur ein geheimnisvoller Schlüssel, der mir hilft zu verstehen, wann genau Jesus kommt. War am 21.05.2011. Große Kampagne in Amerika. Ich habe hier ein Bild dabei. Das war in der Werbung, das war in den Medien überall. Menschen haben alles verkauft, was sie hatten und haben sich dann versammelt und darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt am 21.05.2011. Die haben mal wieder daneben gehauen. Ist leider nicht, also leider, doch, das kann man schon so sagen, leider nicht passiert. Jesus ist nicht wiedergekommen und es hat zu viel Schmerz und Enttäuschung geführt. Das ist immer die Gefahr, meine ich, bei diesem Buch, auch bei dieser apokalyptischen Literatur, dass man da was anderes draus macht als das, was es sein will, dass man da versucht, irgendwelche Dinge auszurechnen. Und ich meine zu beobachten, auch in unserer Zeit und in der evangelikalen Bewegung im Speziellen gibt es so eine Art Vermessenheit im Sinn von, dass wir meinen, gell, das ist jetzt für uns geschrieben, jetzt geht die Endzeit los. 1900 Jahre war das quasi der Blinddarm der Bibel, gell? Das hat niemand interessiert, völlig ohne Bedeutung. Und jetzt kommen wir und jetzt geht es um uns, jetzt geht es um uns. Und da würde ich sagen, das ist da eigentlich ein bisschen ein vielleicht überheblicher Ansatz. Der Punkt ist vielmehr, dass die Offenbarung beides ist. Sie gibt uns Ausblick in die Zukunft und gleichzeitig gibt sie aber auch Trost und Antworten für jede einzelne Generation seit Johannes. Ein sehr spannendes Zitat von Martin Luther habe ich hier auch dabei. Martin Luther sagt oder hat gesagt, der Papst ist der rechte Antichrist, von dem die Offenbarung sagt, dass er sich über und wider Christus erhebt. Martin Luther, das ist doch ein guter, oder? Den finden wir doch eigentlich gut. Den Papst, was haben wir von dem? Stimmt das jetzt, was der Martin Luther sagt oder nicht? Wie ist das einzuordnen? Wenn heute jemand sagen würde, der Papst ist der Antichrist, dann müsste ich sehr an mich halten, nicht sozusagen gewalttätig zu werden. Und trotzdem würde ich sagen, vielleicht war es in dieser Zeit richtig. Und vielleicht hat Martin Luther in dieser Zeit in der Offenbarung Antwort gefunden und auch die Kraft gefunden, sich gegen ein System zu erheben, was zu dieser Zeit, nicht heute, was zu dieser Zeit nicht gut war und Menschen unterdrückt hat. Vielleicht. Und ich glaube, so können wir auch die Offenbarung lesen. Jede Generation findet Antworten auf ihre Not und vor allem, wenn es um Macht geht und um Machtsysteme. Wichtig ist, wenn wir dieses Buch auslegen und wenn wir über die Offenbarung reden, das gilt ein hermeneutischer Grundsatz, ist die Lehre von der Auslegung der Bibel. Wir legen die Bibel mit der Bibel aus. Also wenn die Bibel sich selbst erklärt, dann nehmen wir das auch an und auf und versuchen die Bibel anhand sich selbst auch zu verstehen und das, was die Bibel uns sagen will, dann auch so anzunehmen. Und deshalb werden wir jetzt die ersten drei Verse vom Buch der Offenbarung lesen. Wichtig, wirklich wichtig zu verstehen ist, Anna predigt über Kapitel 21 im Buch der Offenbarung. Also ganz, ganz, ganz hinten raus. Das ist sozusagen ganz das Ende der Bibel. Das ist ganz am Schluss der Offenbarung. Wir gehen jetzt in Kapitel 1, Vers 1, 2 und 3. Fangen wir mit dem Vers 1 an, weil damit wird eigentlich schon alles gesagt. Wenn wir sagen, wir wollen verstehen, um was es bei diesem Buch geht, was bedeutet die Offenbarung, dann müssen wir doch sagen, was sagt denn die Bibel selbst, was denn dieses Buch ist und was dieses Buch denn von uns will. Ich habe es hier aus der Guten Nachricht Übersetzung. In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, damit er denen, die ihm dienen, zeigt, was sich in Kürze ereignen muss. Jesus Christus sandte seinen Engel zu seinem Diener Johannes und machte ihm dies alles bekannt. Also Jesus bekommt eine Offenbarung von Gott über die Dinge, die sich ereignen werden und schickt seinen Engel zu Johannes, der in der Verfolgung, in der Verbannung auf der Insel Patmos schmachtet. Und dann kommt Vers 2. Johannes bezeugt hier die Botschaft, die von Gott kommt und die für Jesus Christus als Zeuge einsteht, alles, was er gesehen hat. Wir haben zwei Zeugen hier. Johannes bezeugt die Botschaft und Jesus steht als Zeuge ein. Und in der Bibel gilt immer alles, was war, was von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Und dann kommt Vers 3 und den halte ich für den Schlüssel vom Verständnis der Offenbarung. Freuen darf sich, glücklich ist, gell? Selig, das ist eine Seligpreisung, gell? Das ist was Leichtes, was Schönes, was Erhebendes. Freuen darf sich, wer die prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest, und freuen dürfen sich alle, die sie hören und beherzigen. Denn die Zeit ist nahe, dass alles hier Angekündigte eintrifft. Also worum geht es hier? Es geht hier um Freude, um Glücklichsein, um was Leichtes, um was Schönes. Und wer die Offenbarung liest und Angst bekommt, ich glaube, der schießt schon mal am Ziel vorbei. Das ist genau nicht die Idee. Es geht hier um Trost, es geht hier um Glücklichsein, um Freude, um Stärkung und Ermutigung. Und da stellt sich die Frage, wie kann mich das trösten, wenn hier Schalen des Zorns ausgegossen werden, wenn hier Gewalt herrscht, wenn hier ein Drittel der Menschheit stirbt, wenn hier Kriege und Schlachten geführt werden. Wie um Himmels Willen kann mich das trösten? Wie kann mich das glücklich machen? Wie kann mir das zur Freude helfen? Worin besteht die Freude? Und es sind drei Punkte in aller Kürze. Ich meine, da macht man normal Seminare über das Thema. Ich versuche es wirklich hier sehr kurz zu halten. Erstens, und da sind wir wieder bei diesen Machtsystemen. Die Macht und Bosheit in der Welt, die ist real. Gell? Also da macht dieses Buch macht hier idealisiert gar nichts. Da wird nichts idealisiert. Die Welt ist ein schlimmer Ort, ein schrecklicher Ort. Und das Böse kann sich austoben. Menschen sterben jeden Tag, weil andere Menschen böse sind oder Böses tun oder gut es gut meinen und trotzdem böse handeln. Aber, und das ist jetzt der Trost, ist das eine, die Ehrlichkeit, die Offenbarung der Wahrheit über die Macht und die Bosheit in dieser Welt. Aber das andere ist, und das ist der wahre Trost, jede Macht und jeder Machthaber und jedes System, hier jetzt im Fall von Johannes ist der römische Staat, der Christen verfolgt, ist in Raum und Zeit begrenzt. Es gab noch nie einen Herrscher, der allein über die ganze Welt geherrscht hat. Jede Herrschaft, jede Macht, so dunkel sie auch sein mag, ist immer begrenzt, sowohl im Raum und jetzt kommt es auch noch, wie auch in der Zeit. Keiner herrscht für immer, so schlimm es auch sein mag. Und so schrecklich dieses Tier, gell, dieses Tier von dieser Macht sich auch austoben mag, es ist immer begrenzt, es hat ein Ende. Und dann kommt die zweite gute Nachricht, Gott siegt über das Böse. Am Ende setzt Gott sich durch, bei aller Gewalt, bei aller Boshaftigkeit, bei allem Frust und bei allem Schmerz und allem Leid. Am Ende setzt Gott sich durch. Wir haben Kapitel 1, die Einführung, und dann kommen die Sendschreiben und dann kommen viele Kapitel mit Unruhe, mit Kampf, mit Krieg, mit Gewalt. Und dann kommen wir zu 2021. Und da herrscht dann der Sieg, da hat sich dann der Sieg Gottes vollständig etabliert und durchgesetzt. Und wir sind da irgendwo dazwischen, und zwar alle Menschen zu jeder Zeit und alle Christen, die verfolgt werden. Nicht nur die, die irgendwann kurz vor dem Wiederkommen von Jesus verfolgt werden, sondern alle. Alle sind da in diesem Kampf dazwischen, finden aber Trost darin, dass Gott sich am Ende durchsetzt. Und der Appell, und das ist auch das Glück da drin, wer treu an Jesus festhält, trotz all dieser Widrigkeiten, wer sich nicht verführen lässt, böse Dinge zu tun oder selber böse zu werden oder zu resignieren oder aufzugeben, der geht in eine wunderbare Zukunft. Und über genau diese Zukunft redet jetzt die Anna.
Ja, was für ein Fundament für eine Jahreslosung. How? Hammer. Was für eine Substanz, was es wieder neu gibt für diesen Vers. Siehe, ich mache alles neu. Gott lädt uns ein, aus der Perspektive der Freude zu leben. Wie konträr zu unserer Wirklichkeit. Nun gibt es aber auch Menschen, die auf diesen Satz, auf dieses Neu, alles etwas zurückhaltend reagieren. Neues und Unbekanntes bereitet ihnen Unbehagen und macht ihnen Angst. So ein Mensch bin beispielsweise ich. Als letztes Jahr sehr viel Neues in unserer Gemeinde startete, stellte ich fest, dass ich eine Beobachterrolle einnahm. Da passierten viele Dinge, die ich super toll und gut fand, aber ich konnte es nicht so ganz einordnen. Und manches war auch ein bisschen befremdlich und eben neu. Ich wollte jedoch nicht bewerten, sondern das Ganze auf mich wirken lassen, mich einlassen und nicht urteilen. Allerdings eben zuerst in dieser vermeintlich geschützten Rahmen. Darum war meine erste Reaktion auf diesen Satz, siehe, ich mache alles neu. Schön. Aber trotz Unbehagen, aber mit einer sehr großen Neugier, startete ich dann wie jedes Jahr mit der Jahreslosung, mit sehr viel Lesen und Recherchen, und die Angst löste sich so nach und nach auf. Ich muss Dingen auf den Grund gehen, damit ich mir ein gutes, großes Bild machen kann. Während der Recherche ist mir auch die Predigt von Thomas in den Sinn gekommen. Die unfassbare Begegnung von Gott und Mensch. Er hat sie gehalten am 1.10.24, Dr. Thomas Dauwalter. Er berichtet von der Zusammenführung der Neuschöpfung von Himmel und Erde und sehr, sehr bildhaft von diesem neuen Jerusalem, wie es einmal sein wird, warum wir uns so freuen dürfen. Und irgendwann in meiner Recherche stellt sich mir immer die Frage zwischen aufgetürmten Büchern und Artikeln und gefühlt 10 Seiten im PC aufgeschlagen, stellt sich mir die Frage, wie ich diese Aussage des Verses im Kontext gestalterisch ausdrücken kann. Es soll zum einen darstellen, so halt mein persönlicher Anspruch an mich, was ich in der Tiefe wahrnehme. Und zum anderen soll die Essenz von diesem ganzen Wissen auf meinem Schreibtisch und dem Reifewerden in meinem Kopf auf einen Punkt gebracht werden. Für mich ist es ein sehr spannungsvoller und auch heiliger Prozess. Fern von schön, nett oder Deko oder Ähnlichem. Letztes Jahr war das ein bisschen anders. Da hat es mich ein bisschen aus der Spur gehauen und da habe ich dann gemerkt, was so Richtung Jahreslosung ging, was, oh, ich habe noch kein Bild gestaltet. Und dann habe ich den gefragt, über was predigst, was brauchst, und dann gab es ein bisschen ein anderes Bild als nur. Aber normalerweise will ich so ein Ding kreieren, das zum Denken anregt, das auch ein bisschen provoziert und herausfordert. Und das ist in der Regel nicht einfach auf den ersten Flug einfach so gelesen werden kann, ist volle Absicht. Wie bereits erwähnt, habe ich mich mit N.T. Wright auseinandergesetzt, dem Kommentar, und auch bezüglich der Gestaltung habe ich mich von ihm inspirieren lassen. Er beschreibt diesen Prozess der Neuschöpfung als eine Art Vermählung. Er sagt, der Himmel als Dimension Gottes wird mit der Erde, der Dimension der Menschen, verbunden. Gottes Sphäre und unsere werden zusammengebracht. Himmel und Erde verschmelzen zu einer Einheit. Diese Verschmelzung und Verbundenheit habe ich in der Schnittmenge von Himmel und Erde versucht darzustellen. Wie ihr seht, ist es ausgefüllt mit dem Wort neu und dem Ausrufezeichen. Ausrufezeichen ist immer so diese Imperativ-Befehlsform, eine richtige Aussage, unumstößlich. Und diese Verbundenheit und Verschmelzung, diese Verbundenheit mit Gott, die ist auch heute schon in unserer kaputten Welt erlebbar und erfahrbar. Dazu lese ich ein paar Sätze von einer Freundin vor, die diese Verbundenheit erlebt, immer wieder erlebt, erlebt hat. Ich erlebe, dass ich auf dem Boden liege, weil mich die Dauerschmerzen so zermürben. Und gleichzeitig bin ich innerlich voller Freude. Ohne Gottes Nähe würde ich keinen Sinn in allem mehr sehen. Ich erlebe, wie ich auf dem Boden liege, weil mich die Dauerschmerzen so zermürben. Und gleichzeitig bin ich innerlich voller Friede. Ohne Gottes Nähe würde ich keinen Sinn mehr sehen. Sie erlebt Verbundenheit mit Gott. Es ist rational nicht erklärbar. Um sie herum ist ganz viel kaputt, es herrscht ziemliches Chaos. Aber sie liegt am Boden, hält sich Gott hin, spürt seine Strahlkraft, seinen Frieden und ein Gehaltenwerden, das nicht von dieser Welt ist. An dieser Stelle möchte ich noch etwas anderes einbringen. Vielleicht sitzt jetzt jemand hier oder ist am Bildschirm, der denkt, ach, was labert die eigentlich von Verbundenheit und Freude und so weiter? Ich kann das überhaupt gar nicht spüren. Ich will das auch, ich will auch mich freuen, aber es geht nicht. Oder vielleicht bist du in einem Hamsterrad drin und hast überhaupt gar keinen Zugang mehr zu irgendwelchen Emotionen, schon gar nicht zu irgendwie Freude oder sowas. Vor 2 Jahren hat es mich so rausgehauen. Oder vielleicht sind die Umstände eigentlich gar nicht so schlimm. Du bist ja nicht im Krieg und hast genug Essen und so. Aber trotzdem fühlst du dich obermega mies. Sei gewiss, Gott macht dir keinen Vorwurf, wenn du dich zurzeit nicht freuen kannst. Das entspricht nicht seinem Wegen. Das entspricht nicht seinem Wesen. Ich möchte dich ermutigen, zu Gott zu gehen, dich hinzugeben, vielleicht dich auch hinzuschmeißen, vielleicht auch ein bisschen toben, je nachdem, was da wichtig ist und ob du überhaupt Kraft dafür hast. Und dich Gott zuzumuten oder auch dich Menschen anzuvertrauen. Mir hat in dieser Zeit ein Buch geholfen, von Deborah Sommer, Halt finden. Sie ist eine Frau, sehr bemerkenswert. Sie ist eine sehr bekannte Speakerin, immer ausgebucht, promovierte Theologin, Bestseller-Autorin. Was aber viele nicht wissen, sie kämpft seit vielen Jahren mit ganz starken, schlimmen Schmerzen. Sie kann manchmal tagelang gar nicht aufstehen. Und sie hat die ganze, sage ich mal, Heilungsbranche der christlichen Welt, kennt sie, und trotzdem geht es ihr manchmal richtig mies. Also für mich eine Empfehlung, ich habe da, sie kann einfach ausdrücken mit Worten, wie es ihr geht, und das ist, tut sehr gut. Dann gehen wir weiter. Gott spricht, habe ich in die Krone gesetzt, so als Symbol für Gott. Und die Zacken der Krone und auch die Strahlkraft schießen über den Rahmen hinaus. Weil die Strahlkraft Gottes ist nicht begrenzbar. Und wir können sie auch hier in unserer kaputten Welt spüren, immer wieder. Das Wort siehe wird in der Welt, in der Bibel oft gebraucht mit, ey, das ist jetzt richtig wichtig. Es kann auch so mit Obacht, pass mal auf, oder hoch einmal, oder ey, gleichgesetzt werden. Es meint einfach Wahrnehmung, bewusst einschalten, bewertungsfrei. Was ist jetzt denn wirklich wichtig? Was legt mir Gott aufs Herz? Ist es fassbar unter diesem ganzen Selbstoptimierungswahn, in dem ich stecke? Oder vielleicht die Gegenbewegung, diese Fraktion, erstmal dagegen? Nehme ich automatisch eine Verteidigungshaltung ein, wenn jemand Obacht sagt? Fühle ich mich in meiner Autonomie und Komfortzone gestört? Welche Gefühle und Gedanken schalten sich reflexartig ein, wenn jemand sagt, Obacht oder siehe. Gott sei Dank bin ich nicht meine Gefühle und meine Gedanken. Ich kann entscheiden, ob ich sie annehmen will oder einfach weiterziehen lassen möchte. Bewertungsfrei wahrnehmen, 2 Schritte zurücktreten und in mich hineinhören, wenn es irgendwo heißt, Obacht. Wir gehen weiter zu Ich mache. Der hat sich schon vorgestellt. Ich bin der Ursprung und das Ziel aller Dinge, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige, der gestaltet. Der macht genau dieser und kein anderer. Das alles soll Alpha und Omega darstellen. Gott, er war schon immer da und er wird immer sein in der Ewigkeit. Darum beginnt es vor dem Bild und endet hinter dem Bild, weil Gott einfach immer da ist und immer da sein wird. Bisher malte ich Jahreslosungen immer auf Keilrahmen, manchmal auf sehr großen Keilrahmen. Diesmal hatte ich jedoch den Eindruck, dass Gott alles auf eine Karte setzen will. Deshalb habe ich im wahrsten Sinne des Wortes alles auf eine Karte gesetzt. Alpha und Omega, Himmel und Erde, alles neu. Jeder hat also eine Karte bekommen. Ihr könnt sie gerne mit nach Hause nehmen und wem sie nicht gefällt, der kann sie einfach abgeben. Es gibt viele andere Karten auch zur Jahreslosung. Es kann einfach als Gedankenstütze dienen und helfen. Also die zentrale Thematik der Schöpfungsgeschichte findet hier ihren Abschluss. Gott setzt alles auf eine Karte. Siehe, ich mache alles neu. Das war sehr viel Input für so wenig Worte. Darum folgt jetzt nur noch das Resümee. Danach lade ich uns alle ein, in uns hineinzuhorchen. Was ist denn jetzt übrig geblieben? Was ist mir jetzt wichtig geworden von diesem Input, von der Jahreslosung? Wie wirkt sie auf mir, auf mich? Es werden dazu Fragen eingeblendet, die sollen einfach nur als Stütze dienen. Die könnt ihr annehmen oder auch ignorieren. Ihr könnt sie auch fotografieren und später mal in eurer stillen Zeit oder in einem ruhigen Raum, in einer ruhigen Situation durchgehen. Das Musikteam wird diesen Prozess dann begleiten. Aber zuerst zum Resümee. Gott spricht, ich mache alles neu. Gott verheißt, dass er dass alles Elend ein Ende haben wird und wir in der Ewigkeit mit ihm zusammen in Frieden leben werden. Freude und Strahlkraft ist bereits jetzt spürbar. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Jetzt ist die Zeit, sich darauf auszurichten. Heute schon aus der Perspektive der Freude heraus zu leben, diese Lebenshaltung einüben und somit für andere und für mich ein Segen sein. Und manchmal auch aufhören, wenn es irgendwie heißt, Obacht. Vorfreude zelebrieren und feiern. Leid in jeglicher Form wird es nicht mehr geben. Stellt euch das mal vor. Hüpfende und tanzende Körper, die jetzt einfach nur schmerzen und überhaupt gar nicht bewegbar sind. Stellt euch das mal vor. Und aus dieser Perspektive heraus zu leben und das ausstrahlen. Gott setzt alles auf eine Karte. Gott wünscht sich eine persönliche Beziehung zu uns, zu dir, zu mir. Und darum macht er alles neu. Siehe, ich mache alles neu.